Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 29. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Thema heute: Wie sichern wir leistbares Wohnen vor dem Hintergrund des Klimawandels und der nötigen Transformation unserer Städte? Ich freue mich, Sie heute hier bei uns zu Gast zu haben und begrüße die Experten und die Expertinnen bei mir am Tisch. An meiner Seite Herr Direktor Ernst Bach, Vorstandsvorsitzender der Sozialbau AG.
Grüß Gott.
Vom Klima- und Energiefonds freuen wir uns über die Teilnahme von Herrn Magister Bernd Vogel, Geschäftsführer. Vielen Dank, dass auch Sie heute hier sind.
Schönen guten Nachmittag und danke für die Einladung.
Und herzlich willkommen auch an Architektin Magister Jutta Wörtl-Gößler, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses Wohnbau und Leistbarkeit bei uns in der Kammer. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wenn wir heute Ende Februar 2025 zum Thema "Wie sichern wir leistbares Wohnen vor dem Hintergrund des Klimawandels und der nötigen Transformation unserer Städte" sprechen, müssen wir, glaube ich, fragen, welche Strategien existieren im Klimafonds, welche Strategien auf EU-Ebene?
Also ich glaube, einen Mangel an Strategien gibt es nicht. Das ist in allen Bereichen so. Österreich ist da sehr gut bei Strategien. Auch die EU ist wahnsinnig gut bei Strategien. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Programme. Wir versuchen uns mit unseren Fördergeldern auch an diesen Dingen zu orientieren. Die große Frage, die wir uns alle stellen, ist, wie kommen wir in die Umsetzung, und zwar in die breite Umsetzung. Also wir haben sehr gute Programme. Es gehen auch die Forschungsprogramme, wie man jetzt sieht, auf der EU-Ebene, die Gelder, die vergeben werden, in diesen Missionen. Das geht alles sehr stark irgendwie ein Stück weiter als Forschung, aber es sind trotzdem Forschungsgelder. Und die Frage, die wir uns alle stellen, ist, wie kommen wir wirklich in eine Umsetzung? Weil gewisse Dinge dann, gerade was die Leistbarkeit betrifft, kannst du über Forschungs- und sonstige Fördergelder schlecht adressieren. Da brauchst du andere Instrumente, die dann wieder bei uns in den Bundesländern sozusagen verankert sind. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir diese vielen Innovationen, und da ist Österreich wirklich gut, wir haben gute Forschungsprogramme, die auch teilweise der Klimafonds finanziert, ja. Wie kriegen wir diese Innovationen in den Markt, in die breite Umsetzung? Da entsteht so ein bisschen eine große Welle und dann steht die einmal und das in den Markt drüber geht. Über das müssen wir, glaube ich, diskutieren, über das müssen wir nachdenken. Und das ist also ein bisschen die Orientierung, die jetzt der Klimafonds nimmt und sagt, wir brauchen als Klimafonds genau dort die Gelder und wir könnten als Fonds dort finanzieren. Da muss man sich aber jetzt anschauen, wie kann ich solche Schwerpunkte setzen und wie komme ich dorthin? Und das ist eine spannende Frage.
Vielleicht von Architektenseite, was uns wichtig ist, weil Sie das gerade ansprechen, wie kommen wir vom Leuchtturm, vom Pilotprojekt in die Breite? Da ist bei uns, wir haben ja 3 runde Tische zu diesen Themen der Leistbarkeit und des Stadtumbaus bzw. auch Wohnungsneubau abgehalten. Bei uns ist aufgetaucht, dass wir, und das ist jetzt direkt an Sie adressiert, ein Problem haben mit der 60% Finanzierung der Pilotprojekte, weil für uns das einfach schwierig ist, Forschungsinstitutionen zu gewinnen, die dann mit der Förderquote arbeiten. Also die TU sagt, unter 80% nehmen sie im Normalfall nicht teil. Vielleicht 70%, das kriegt man dann noch gebacken. Aber eben wenn die Förderung da relativ nieder ist, ist es sehr schwierig, da diese Pilote zu initiieren. Und ich glaube, wir brauchen viele Pilote, um diese Early Adopter in eine Welle zu kriegen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Die Frage ist, also ich kenne diese Forschungssätze auch aus der Medizin zum Beispiel, wo ganz andere Überlegungen dahinter stehen, nämlich ein Medikament, das ich dann 1000-fach verkaufe. Aber dieses Pilotprojekt bleibt meistens als Einzelprojekt stehen. Und insofern ist es von Seiten der Architekten oft gekommen, dass wir uns damit einfach schwer tun. Und wo wir uns noch schwer tun, um da wirklich in die Forschung zu gehen, sind auch die Stundensätze, die jetzt bei uns bei 50 Euro liegen und dann wieder mit 60% ein geringes Entgelt für viele Einpersonenunternehmen einfach zur Folge hat. Also das würde ich nur hier jetzt auch in diesem Rahmen einmal zur Diskussion stellen wollen oder auch Ihnen übermitteln, weil ich glaube, das ist ein Teil, was die Planer sehr beschäftigt und wo ich glaube, wo es wirklich spannend wäre, hier gewisse Änderungen auch zu überlegen von staatlicher Stelle, um diese Programme wirksam zu machen und diese Wende einzuleiten.
Wenn du von Programmen sprichst, welche Programme existieren denn für den Gebäudebestand und Stadttransformation und welche Rolle können oder übernehmen da Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen?
Ich denke, forschungsseitig ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben irrsinnig viele Ergebnisse und so wie Bernd Vogel es gesagt hat, wir müssen eigentlich ins Tun kommen. Nicht? Also das ist, glaube ich, der Hauptanteil. Wir brauchen Detailplanungen für jedes einzelne Haus, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Gebäude wir in Wien haben, wie viele Dächer wir haben. Dann überlegen wir uns einmal, wenn wir mit den heutigen Methoden umgehen, wir schreiben jedes einzelne Dach aus, wir müssen LBH-Ausschreibungen machen, jeden einzelnen Schrauben ausschreiben, nicht? All diese Dinge und dann überlegt man sich, wie viele Dächer hat man, wenn man so da im innerstädtisch so über Wien schaut und dann weiß man, dass sich das in vielen Generationen nicht ausgeht. Das heißt, wir brauchen einen anderen Zugang zu den Themen, glaube ich. Und unsere Erfahrung in dem Zusammenhang ist, dass eigentlich das Gewerbe versagt. Das heißt, ich habe keine Ausführenden mehr. Nicht? Das heißt, es ist nett, wenn ich heute Dinge ausschreibe, wenn ich sie plane, wenn ich sie ausschreibe, aber wenn ich keine Angebote kriege und dann keine vernünftigen Preise habe, dann wird das auch nichts werden. Also ich glaube, all das miteinander muss man sozusagen sehen. Und ich glaube, das ist das Hauptthema aus meiner Sicht.
Sie haben eingangs in der Vorbereitung auch erwähnt, die Rolle der CD, Ziviltechnikerinnen. Sie sind, ich darf das zitieren, die Zielgruppe der Leuchttürme der Wärmewende-Ausschreibung.
Das ist ein Programm von uns, ja. Also vielleicht, dass wir das irgendwie strukturieren. Wir haben im Prinzip die TICS, das ist quasi die Forschungsausschreibung. Da kann man Forschungsprojekte einreichen. Und wir haben jetzt gesagt, aus meiner Erfahrung aus Wien, wir brauchen ein Programm, wo wir direkt in die Umsetzung von Quartieren gehen, wo wir sozusagen die fossilen Energien raushaben wollen, ja. Und das ist ein umfassendes Programm, wo man Forschung und Umsetzung gemeinsam fördern kann. Ein bisschen komplizierter von der Konstruktion. Dafür kann man das dann, wenn es einmal steht, gemeinschaftlich umsetzen und verwenden und man kann Leuchtturmprojekte, nämlich mehrere im Rahmen dieses Programms entwickeln. Und der Wunsch wäre halt dann, wenn man sagt, man macht so ein Programm, dass anschließend dann Förderprogramme gestaltet werden, damit es dann in die breite Umsetzung geht, in den Markt sozusagen geht. Das wäre das Ideale. Ne? Da gibt es jetzt Raus aus Gasförderung hat es gegeben, da hat es Sanierungsförderung gegeben. Die Bundesländer fördern in diesem Bereich. Wir mit der Stadt Wien, ich war ja 11 Jahre in der Stadt Wien, das Raus aus Gas haben wir uns dann so überlegt, du brauchst einmal 100 Projekte, wo du sagst, wie funktioniert denn das? Ja? Und wenn man dann sieht, diese und diese Lösungen, die gehen, dann müsste man die Förderinstrumente genau auf das abstellen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Sanierungspakete, die eigentlich, ich sage, werden mit ein paar Lösungen durchkommen. Das schaut immer ein bisschen anders aus, je nach Baualter, aber im Grunde ist das jetzt nicht so riesig vielfältig. Ja? Und wenn wir diese Lösungen haben, dann sollte die Förderung dort ansetzen und genau diese Umsetzung finanzieren. Und drüber läuft weiter Forschung und Demonstration, das werden wir weiter brauchen. Da kann man aber sagen, dass Österreich und der Markt und die Ziviltechniker in Österreich extrem kreativ sind. Also wenn wir da gut sind, dann bauen wir echt auch Exportmärkte mit auf. Ja, das kann man sagen. Deswegen auch wirklich wichtig, dass wir uns da gut überlegen, was könnte man da tun, wo könnte man Stellschrauben drehen, vielleicht sind es kleinere, vielleicht auch ein paar größere, damit wir da noch weiter nach vorn rutschen. Und wie gesagt, wir kennen diese Dinge eigentlich, solche Planungsleistungen und solche Technologien, das kannst weltweit verkaufen. Wir haben überall das Thema der Kühlung, wir haben überall das Thema der Energieaufbringung aus Erneuerbaren. Und ich kann sagen, der Standort Österreich, bei Wien weiß ich es jetzt ganz genau, wir sind da ganz vorn. Da sind wir in der Champions League. Wie bringen das sozusagen noch weiter.
Genau, was wir da noch als Architekten sehen oder was mir momentan eben auffällt, ist, im Bau gibt es eine Krise, weil dieser nicht geförderte Wohnbau aufgrund der neuen Zinsstrategie der EU eingebrochen ist. Das heißt, es gibt seitens der Baufirmen leere Auftragsbücher, das merken wir jetzt, das merken Sie im geförderten Wohnbau, das ist der einzige Wohnbau, der derzeit wirklich in die Umsetzung geht, wo er wieder aufgeholt wird. Und wir haben jetzt da sozusagen ein Vakuum. Diese 2/3 war der frei finanzierte Wohnbau letzthin vor der großen Preiskrise. Diese 2/3 Arbeitsleistung, die liegen brach und die müssten wir in die Sanierung kriegen. Zusammen mit Planungsaufträgen, und ich bin bei Ihnen, Herr Vogel, wir brauchen nicht viele Varianten der Fassadensanierung für gewisse Typologien, wo der Herr Bach ja schon sehr innovativ umgesetzt hat. Wir versuchen gerade, das anderen Wohnbauträger nahezubringen. Aber ich glaube, dass jedes Haus ein hohes Potenzial hat und noch mehr Potenzial generieren wir, und da sind Sie auch sehr vorreitend, wenn wir das Quartier betrachten. Das heißt einfach diese multidisziplinäre Betrachtung über die Liegenschaftsgrenzen hinweg, den Mobilität Mobilität mit Energie zu verknüpfen, vielleicht die Bürger neu in ein Bürgersolarkraftwerk oder wie auch immer reinzuholen. Ich glaube, da liegt die Zukunft, aber es sind viele Gegenspieler, die uns da behindern, sei es jetzt mitrechtlich, das werden Sie kennen, also es geht um Miterhöhungen, aber auch um Zustimmung der Mieter. Also wie generiere ich dieses Ja zur Veränderung? Das ein Mieter, ein Eigentümer kann eine Sanierung verzögern oder abwürgen. Da, glaube ich, braucht es noch Lösungen. Generell aber sehe ich das große Potenzial, diese Arbeitsleistung wirklich vom Neubau abzuziehen. Das wollen wir nicht mehr, das packen wir klimamäßig auch nicht mehr. Und den dann in den Bestand zu kriegen. Und ich habe jetzt, wie ich hergefahren bin, einfach so eine Runde durch die Gassen geschaut. Und da sieht man halt in kurzen Gassen 10 Häuser. Davon ist eins ein Neubau, eins ist vielleicht saniert, vielleicht. Ja. Und der Rest ist Bestand, der ist unsaniert. Das heißt, wir haben wirklich nur auch in Wien viel zu tun. Und das Spannende ist jetzt sozusagen mit dem Förderprogramm, mit diesen Leuchttürmen, über die Sie gesprochen haben, an die dann wirklich die Förderung des Wohnfonds zum Beispiel anzuschließen, um diese Lücke zu schließen zwischen Innovation und State of the Art, Business as usual. Also keiner, glaube ich, von uns, die wir hier sitzen, will ein Wärmedämmverbundsystem auf seine Fassade raufkleben. Ich glaube, wir sind weiter.
In den Gründerzeithäusern haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Da sind wir uns einig, glaube ich. Wärmedämmung will man da nicht draufbringen, in welcher Format und Weise auch immer. Wir haben jetzt ein paar Gründerzeithäuser gekauft und versuchen dort genau das alles zu tun. Mhm. Da musst du halt umstellen auf Flächenheizungen etc. Alle anderen Häuser sind thermisch saniert und haben in Wahrheit jetzt im Wiener Bereich eventuell der Umstellung von einer Zentralgasheizung oder Ölheizung auf was auch immer erneuerbar. Und der Rest ist 30% ist Fernwärme. Wir haben 1 Million Haushalte in Wien und ich glaube, die Fernwärme hat so 300.000 Kunden, ne, so um den Dreh herum. Und wenn du dann davon ausgehst, dass 40%, also 400.000 Einzelthermen noch herumstehen oder arbeiten, dann sind das 40% bei 1 Million. Das heißt, das sind 70%, ne, in Summe. Das heißt, 30% haben dann Einzelheizungen oder Zentralheizungen. Die umzustellen ist jetzt nicht sozusagen Rocket Science. Das wird man locker schaffen. Die Fernwärme ist ein eigenes Thema, nicht, über das man hier nicht reden muss. So, und dann bleibt eigentlich der 40% Bestand der Einzelthermen. Und da scheitert es im Wesentlichen an dem Thema der Zentralisierung. Ne? Und da bin ich mir unsicher, ob, aber das sage ich immer wieder, ob sozusagen irgendeine Verpflichtung für den Bewohner, also irgendwelche ordnungspolitischen Maßnahmen, das wirklich erleichtert. Also ich erlebe das anders. Mhm. Bei mir, ich habe so den Eindruck, je weniger Druck man macht, desto leichter ist die Umstellung. Und je mehr Benefit der Bewohner hat, desto leichter lässt er sich auch überzeugen. So, und wenn ich jetzt wiederum oben drüber denke und sage, wir müssen die Klimawende oder die Energiewende, Klimawandel etc. mit einbeziehen, dann geht es ja wohl um die Kühlung. Das ist das schon angesprochen. Also wenn ich heute sage, ich habe auf ein Haus Photovoltaikstrom, nur von der Idee her, ne, der erzeugt mir gratis Strom. Mit dem gratis Strom kühle ich das Haus gratis. Und die Wärme, die ich dem Gebäude entziehe, speichere ich weg und erhöhe dann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe für den Winter. So, das ist eine Win-Win-Win-Situation, die dazu führt, dass die Energiekosten bei Bewohnern deutlich sinken bei einer erhöhten Wohnqualität, nämlich Kühlung plus. Ob das jetzt schlau ist, dass man die Energiekosten bei jedem Haushalt sozusagen halbiert am Ende des Weges, bin ich mir unsicher. Aber ich glaube, da sind Heiz-KG oder andere Dinge eher zu überlegen, ob man da Änderungen braucht, damit ich eben diese Umstellung hier in einer gewissen Weise einpreisen kann. Also wir haben in der Gemeinnützigkeit, den Paragraph 14.5, glaube ich, heißt der, der sagt, wenn du umstellst die Heizung, dann kannst du den Durchschnitt der letzten 3 Jahre an Energiekosten weiter verrechnen. Für 10 Jahre, glaube ich. Ja.
Um so die Sanierung zu finanzieren.
So ist es, ganz genau. Ne?
Weil wir haben das Problem, wir haben ein Projekt jetzt gerade untersucht mit Fassadenheizung. Wir wissen, Fassadenheizungen kosten statt 200, 450 Euro am Quadratmeter. Das heißt, da reden wir über das Doppelte. Und dass das einfach der Bauträger nicht überwälzen kann, wenn man jetzt in den Wohnfonds schaut und die errechnen ja diese Rückzahlungsraten aus. Bei dieser innovativen Sanierung sind wir bei 6 Euro am Quadratmeter. Und das ist dann eine Belastung, eine Mehrbelastung, die die Mieter so nicht akzeptieren werden, die man ihnen auch nicht umhängen will. Und daran scheitert es jetzt. Ich habe aber gehört, dass Sie in der Großen Neugasse eine andere Art der Finanzierung umsetzen konnten, beziehungsweise ohne Mehrkosten durchkommen sind. Und da muss ich sagen, großes Fragezeichen. Sehr spannend.
Also ich glaube, man kann die Kosten durchaus senken. Nicht? Also die Große Neugasse, wir haben dort in die Fassade quasi eine Bodenheizung eingefräst. Nicht? Mhm. Dann zugespachtelt diese Röhren und dann eine Wärmedämmung drüber geklebt. Das ist jetzt sozusagen eine Bauteilaktivierung ex post, die wir über die Fassade durchgeführt haben. Die Erfolge sind gut, wir sind sehr zufrieden damit. Die Frage war natürlich, wie viel kostet das? Wir haben das über unser eigenes Unternehmen gemacht, also gewerbliche Tochter, und haben dort Regiestundensätze verrechnet von Monteuren und Regiestundensätze von
Kein Angstzuschlag.
Kein Angstzuschlag.
Weil das ist das Problem dieser Projekte.
Dann kommen wir auf Größenordnungen, ich habe es jetzt auch nicht auswendig, aber ich glaube so 3.400 pro Wohnung. Ja, die Kosten dieser Fassade. Und das ist großartig. Mhm. Und fußend auf diesen, ich sage jetzt einmal, sehr positiven Effekt, das Saarstadt der Zukunftsprojekt, das war ganz, glaube ich, haben wir jetzt sozusagen andere Objekte schon in der Pipeline. Und dort geht es eigentlich jetzt nur mehr, da ist die Forschung dran, wird so oder so ausgeführt oder ein bisschen anders. Das ist eine gute Geschichte, da arbeitet man sehr gut zusammen mit der TU und mit allen möglichen Zivilingenieuren etc., damit man dieses Projekt noch effizienter gestalten kann. Das ist jetzt das, wo man die Forschung braucht, um noch einmal zu pimpen, nicht nur einmal zu sagen, das geht noch besser, es geht noch schneller, noch preiswerter.
Also ich glaube, im Energiebereich, das zeigt sich, dass energetische Sanierungen sehr wohl sie rechnen, wenn man das gescheit macht. Das Problem ist, das sind alles neue Lösungen und da kann es dazu kommen, dass halt Professionisten sagen, ha, das wird aber kompliziert an. Dann mache ich das Angebot lieber so und so, ja. Und dann wird's halt teurer. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass Dinge, die neu sind, am Anfang teurer sind und dann werden's billiger. Das passiert bei allen Technologien. Und ich glaube, wir müssen wirklich drauf schauen, wie können wir Sachen, die gut funktionieren, dann weiterentwickeln, produktionstechnisch, dass man sagt, was brauche ich da an Produkten? Wie müssen die ausschauen? Was brauche ich an Verfahren, um das Ganze zu montieren? Und wie nehme ich die Professionisten, die quasi das einbauen, da irgendwie auch mit? Ja? Also ich glaube, mit Blick auf das, was man so sieht, da ist einiges in der Pipeline. Jetzt muss man schauen, dass man den Markt unterstützt und weiterentwickelt. Und da bin ich wieder bei dem, dass ich glaube, wir brauchen genau da Programme, solche Dinge dann irgendwie zu unterstützen. Es geht weniger um die Förderung jetzt der Anlage oder so, sondern es geht eher darum, dass man sagt, da gibt es Prozesse und da gibt es Dinge, da gibt es Wissen, das muss man irgendwie in die Projekte reinbringen und da muss man mit den Akteuren arbeiten, die investieren wollen. Ja?
Das würde ich nämlich sagen. Ich glaube, ein großes Ding ist auch die Bildung der Auftraggeber.
Ja.
Weil Sie sind einer.
Ja.
Und ich kenne niemand anderen in Wien, keinen anderen Bauträger, der diese Strategie schon mal umgesetzt hat.
Leider.
Und wir, genau, wir haben Forschungsprojekte, zwei Stück, auch genau mit dem Wrap and Prefab passt das bei uns, ist eben auch thermisch aktivierte Fassade. Wie super ist das, diese Ziegelmauer zu nutzen, oder?
Mhm.
Für diese Geothermie, das ist ein perfektes Paar, oder? Goldene Hochzeit, im Begriffen, großartig. Aber der Auftraggeber sagt, so ein Blödsinn, draußen harzen, ich harz die Luft, das glaube ich ihnen nie. Dann waren wir im 18. Bezirk Hausbesitzervereinigung. Die haben dann gesagt, ja, aber da friert ihnen die Heizung ein, sie werden sägen. Und da gibt es einfach so viele Vorbehalte und die kann ich sogar nachvollziehen. Weil wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wie blöd ist das, die Heizung außen anzubringen. Aber dass ich da eine tolle thermische Masse habe und das zweite Positive, wir haben viele Projekte aus den 60er und 70er Jahren, da habe ich eine Raumhöhe von 2,50 Meter, vergiss ein Flächenheizsystem innen.
Geht aber jetzt auch schon dank der Stadt Wien. Nicht? Du kannst auf 2,40 runtergehen mittlerweile, Raumhöhe.
Ja, das ist ein Thema, wobei ich glaube, dass Raumhöhe wichtig ist. Und das andere ist, man kann um den Mieter herum sanieren, was auch ein großes Benefit ist. Weil was mache ich mit 200 Wohnungen? Wo gebe ich die hin?
Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge. Wir müssen immer aufpassen, wir reden hier über Wohnungen, in denen Menschen wohnen, überraschenderweise. Und die wollen nicht ausziehen. Das heißt, das alles minimalinvasiv zu machen, das ist die höchste Priorität. Und wenn ich ehrlich bin, ich verzichte auf ein paar Prozent Effizienzgewinn, wenn ich dadurch nicht in die Wohnung rein muss. Weil das kostet mir jedenfalls viel, viel Zeit und Geld.
Ja, und für die Mieter sehr viel Unbill und ich habe keine Zustimmung. Wenn ich dieses Sanierungsprojekt dann noch einmal Projekt für Projekt anschaue. Also ich habe zwar Strategien für die Fassade, aber ich glaube, jedes Haus muss uns wert sein, gesondert noch einmal zu überarbeiten, zu verbessern und die Nachverdichtungspotenziale zu heben, weil wir einfach glauben, dass die erschlossene Stadt nur wesentlich mehr Wohnraum beherbergen kann und uns dann den Neubau wieder entlastet, der derzeit am Donaufeld, Rot-Neusiedl, wo er immer Ackerflächen zubaut und eigentlich Klimaräume vernichtet, die wir so dringend brauchen.
Da bin ich voll dabei, passiert aber jetzt nicht. Derzeit kriegst du die gleiche Wohnbauförderung, ob du jetzt aufstockst oder am Feld baust. Nicht? Die Kosten sind natürlich in der Aufstockung exorbitant teurer, daher gehen wir jetzt einmal nicht davon aus, dass wir aufstocken, heute nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass wenn die Fläche sozusagen, ist ja begrenzt, wenn die Fläche enger wird, wird es irgendwann nicht anders gehen und dann wird man sich mit dem Thema der Förderung, der Aufstockung intensiver beschäftigen müssen, braucht es andere Fördermengen und dann wird es Sinn machen. Aber derzeit, wenn ich ins exklusive Eigentum gehe oder exklusive Wohnen, ja, aber das sind die Gemeinnützigen nicht sozusagen Vorreiter in der Frage. Nicht? Also wir ziehen uns da zurück und sagen, das ist momentan kein Geschäft für uns.
Aber da muss ich jetzt auch noch einhaken, ich glaube, es ist falsch, dass der Neubau auf der grünen Wiese billiger ist. Weil ich verbaue mir da halt für die Zukunft, versiegeln wir die Flächen, den Ackerboden, diese Bodenausstellung, oder braucht 100 Jahre, bis er wieder Krume hat. Es braucht halt eine Überarbeitung natürlich der Flächenwidmung. Bei der Zeit, also wir haben Glückhäuser, die wir gerade untersuchen, die sind ausgenützt. Der hat bis oben gebaut, gute Grundrisse, solide Architektur, schlechter thermischer Zustand, nicht ganz schlecht, muss man sagen, ja. Aber du kannst dort nichts raufbauen, obwohl da oben ein riesiges Flachdach ist. Ja.
Dass der Neubau irgendwie günstig ist, liegt daran, dass das irgendwie halt geübt ist und einfach ist, sagen wir so. Und die Situation im Bestand ist halt immer anders und immer kompliziert. Und das ist so ähnlich wie mit, die neue Waschmaschine ist billig und wenn du es reparieren lässt, dann kostet es auf einmal genauso viel. Also das sind sozusagen, das sind jetzt Dinge, die halt in unserem Preissystem irgendwie möglicherweise falsch bewertet oder abgebildet werden, aber so ist es jetzt einmal. Ne? Da kann man sicher auch hinschauen, was man tun kann, ja, und kann gewisse Dinge mehr unterstützen, damit das irgendwie ausgeglichen wird, ja. Oder man sagt, es gibt irgendwelche anderen Instrumente, die man einsetzt, ja. Da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, dass man sagt, Baumaterial entsorgen wird teurer, wenn man es wieder verwendet, dann ist das billiger. Also da gibt es doch in der Struktur her Dinge, die man sich überlegen kann. Also wir brauchen einfach Anreize, dass im Verhältnis der Bestand, der eigentlich wertvoll ist, weil da steckt überall graue Energie drinnen, ja, dass das mehr Wert kriegt und eigentlich günstiger bereitgestellt werden kann oder genauso günstig wie ein Neubau.
Ich würde dazu nur sagen, dass es volkswirtschaftlich eigentlich die Sanierung und dieses handwerkliche Arbeiten, wo viel Arbeitsleistung und wenig Material ist, das muss eigentlich billiger sein wie ein materialintensiver Neubau. Siebtgrößter CO2-Emittent ist die Betonindustrie weltweit. Das muss eingepreist werden und das muss dem Altbau und der Sanierung und diesem kleinteiligen Bauen zur Verfügung stehen. Also ich glaube, dass man da auch volkswirtschaftlich argumentieren muss. Sie haben gesagt, Arbeitsplätze oder fehlende Facharbeiter. Da war so ein aus den runden Tischen Zitat, ich glaube, die Firma Handler bildet derzeit Lehrlinge aus und steckt wirklich auch Geld da rein. Und es gab so die Forderung, Lehre mit Matura, ich würde es umdrehen. Ich finde, es braucht eine Matura mit Lehre. Ich bin überzeugt, dass ganz viele Schülerinnen wirklich handwerklich geschickt sind und in den Gymnasien einfach komplett vernachlässigt ist. Und da, glaube ich, würde es ein Potenzial geben, weil ein Handwerker ist kein dummer Typ, das ist ein sehr gescheiter Typ. Und ein gutes Handwerk hat goldenen Boden, das wissen wir alle. Nur es hat bei uns, glaube ich, den Wert nicht und in der Bildung wird es leider falsch gesteuert, meiner Meinung nach.
Also ich kann nur sagen, wir suchen in unserer gewerblichen Tochter andauernd Leute. Das ist nicht trivial, das Thema. Aus dem Tagesgeschäft, das passiert ja heute so, dass ein Lichtschalter im Stiegenhaus kaputt ist und du findest keinen Elektriker, der das in zwei Tagen repariert. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Wenn du das dann dem Bewohner sagst und sagst, du findest keinen Elektriker mehr, sagt er, das kann nicht sein. Ne? Das glaubt dann niemand mehr. Ne? Also es ist verrückt. Ja. Und jetzt auf der anderen Seite, der Elektriker hat 5 Facharbeiter, es muss ein Facharbeiter dahinfahren, hat 50 oder 20 Helfer. So, die 5 Facharbeiter schickt er dorthin, wo er Geld verdient.
Okay. Sie haben jetzt einige Beispiele ja schon gebracht, was bisher schon umgesetzt wurde. Aber ist es dann, wenn man so ein bisschen naiv fragen darf, zur Zielerreichung 2040 ausreichend? Also wo gehen wir da hin? Es ist ja jetzt nicht der um die Ecken, aber 2040 so weit ist ja auch nicht mehr.
Also wir haben jetzt 2 Projekte, eins im 9. Bezirk in der Simon-Denk-Gasse, wo wir 1, 2, 3, 4, 5 Liegenschaften miteinander verbinden. Und wir haben in der Miesbach-Gasse unser Haus, das wir an 2 Gründerzeithäuser anschließen.
Aber Aber wenn in 15 Jahren ganz Wien umgebaut sein muss, dann müssen so viele Leute jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren bauen. Ich finde, das muss man heben und ja, das braucht viel Zeit. Aber die Frage ist, welchen Benefit habe ich? Und es geht nicht nur, glaube ich, um Kostenvergünstigung, es geht auch um soziale Rätselbildung, dezentrale Zentren anzubieten, Verkehrsberuhigungen, Erdgeschosszonen aufwerten. Und ich glaube, das kann ich mit so einem Verband, das haben wir bei Smartblock ja intensiv probiert. Übergeblieben ist vor allem die Energieanlage. Ich finde, das war fast ein kleiner Ausschnitt, weil da hätte mehr stattfinden sollen, war halt das erste Projekt. Aber da, glaube ich, jetzt ist der Zeitpunkt, da muss man das massiv fördern und unterstützen.
Bin ich voll dabei. Also es gibt so ein gutes Beispiel, das ich gerne bringe. Du baust ein neues Haus im 2. Bezirk, Nordbahnhof. Ne? Mhm. Dort wohnt ein Elektriker drinnen. Ne? Der fährt in der Früh mit dem Aufzug runter, sitzt in seinem Privatort, der fährt nach Wiener Neudorf zu seinem Arbeitgeber als Elektriker. Dort kriegt er einen Auftrag, sitzt ins Firmenauto, fährt im 2. Bezirk in den Nordbahnhof, schrauft Steckdosen wieder fest, fährt wieder zurück nach Wiener Neudorf, steigt in sein Privatort und fährt wieder zurück in seine Wohnung. Ich glaube, da geht was, nicht? Oder? Also das ist sozusagen die Frage und das haben wir aber dauernd. Schauen wir uns einmal an, wie viele Gewerbetreibende oder Gewerbler gibt es noch mitten in der Innenstadt? Wo sind die Elektriker, der Installateure, der sein Lager hat, den seine Monteure da irgendwo sind? Gibt es fast nicht mehr.
Eben, und ich glaube, so wie die Bienen, oder angeblich sind in der Stadt mehr Bienen wie am Land, wegen der ganzen Düngemittelproblematik, so glaube ich, dass die Stadt immer mehr Lebensraum wird für viel Leid, der einfach gesund sein muss. Ich denke mal, wenn die Bienen in der Stadt überleben, werden wir auch in der Stadt überleben. Und die Sache ist aber, dass die Stadt dringend sich dem Klima anpassen wird müssen. Also ich denke mal, und da kann ich diese Energiewende mit einplanen. Wenn ich die Oberflächen entsiegel, kann ich neue Mobilitätsformen einbinden, kann ein Sharing-System platzieren und einfach im Umzugsfall mit den Neumietern, die am Dach einziehen, den Bedarf treffen der Personen. Und ich sehe das schon immer nur so als große Vision, diesen Stadtumbau in mehreren Layern, eben Mobilität, Energie, Gebäudeebene, Soziale und so weiter, zu denken und zu überlagern. Und da, glaube ich, liegt die Chance drinnen. Weil das jetzt eigentlich schnell gehen muss, müssen wir aber mehrere Themen gemeinsam behandeln, um diesen Klimawandel zu stoppen.
Ich würde es so sehen, die Frage ist, wie kann man die Leute ansprechen, mit welchen Bildern? Und da hat sie, also deswegen die Energiefrage, warum ist die so wichtig? Weil mit diesem Thema Kühlung und Umstellung von Fossilen, die von irgendwo herkommen, was man nicht so gerne hat, auf Erneuerbare, die möglichst vor Ort sind, das verstehen die Leute und da gehen sie mit. Ja? Und ich glaube, deswegen muss man mit dem beginnen und sagen, schaut her, dorthin gehen wir jetzt gemeinsam. Und da gibt es auch schon coole Beispiele und die funktionieren und das geht auch zu Kosten, die überschaubar sind. Dann glaube ich, kriegst du schon sehr viele. Klar musst du die Förderung dann auf das abstellen. Ja, in der Sanierung hast du immer gewisse Förderungen. Das ist, glaube ich, ein nettes Riesenthema. Wir geben sehr viel Geld in der Wohnbauförderung aus. Ja, das heißt, man kann das schon in diese Richtung ein bisschen umlenken. So, jetzt gibt es aber nicht verbundene Themen, die irgendwie Standort politisch und Klimawandel Anpassung und Stadtraumgestaltung und so weiter, ja. Also ich würde die Leute, die jetzt eine Wohnung haben, nicht überfordern, sondern mal schauen, wo kann ich die abholen, ja. Und dann gibt's Aufgaben, die hat die Stadt auch noch, ja. Und da sehe ich aber eher dann die Stadtplaner in Kombination mit den Ziviltechnikerinnen, mit den Bauträgern, dass wir gewisse Themen mitnehmen. Aber da wäre ich sozusagen jetzt vorsichtig, die Leute zu überfordern mit allem, ja. Weil sonst ist dann gleich wieder, ich wollte nur ein bisschen eine kühle Wohnung haben, ja. Jetzt kommt sie damit, was weiß ich, was daher. Na, also ich glaube, das ist bei euch auch das Erfolgsrezept, ja. Einfache Nachricht, ja. Pass auf, du kriegst erneuerbare Energie, die Wohnung kann im Sommer gekühlt werden und die Kosten bleiben konstant, sagen wir es jetzt einmal so. Sagt sie, echt? Und dann kommen automatisch, glaube ich, gewisse Themen. Wenn man Gebäude saniert, dann nimmt man gewisse Themen mit. Und in der Stadt Wien war es, da ist man sehr stark auf dem Thema Anpassung eh drauf. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, dann werden diese Themen, glaube ich, heutzutage auch mitgenommen. Ja.
Also ich habe ja bei uns in der Gasse so ein Gartenprojekt gegründet, 2010. Ewig her, es geht noch immer. Und das hat dort echt einen totalen Turn gemacht, weil die Wolfganggasse war eine sehr unattraktive Gasse, wo man einfach ins Haus gerannt ist. Hundekacke war damals ein großes Thema. Ich denke mal, man müsste diese Bottom-up-Projekte noch mehr initiieren oder unterstützen. Ich glaube, es passiert in der Stadt eh teilweise durch die Gebietsbetreuungen. Ich bin auch damals unterstützt worden. Ich finde, da würde noch viel mehr gehen. Weil ich glaube, wir müssen die Leute auch mitnehmen. Und das mit der Heizung, da bin ich sehr bei Ihnen, das glaube ich auch, das klingt für mich sehr gut. Aber ich habe schon oft das Gefühl, wenn die Sanierung abgeschlossen ist, dann ist es erledigt. Und wenn dann noch Themen sind, greife ich aber das Haus jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren nicht mehr an. Also wenn ich dort nicht nachverdichtet habe am Dach, wenn dort kein Sharing-Auto eingebaut ist, dann mache ich es nicht mehr. Und da ist die Frage, wie kriege ich die Themen trotzdem rein, vielleicht im Ansatz. Und ich merke aber auch, wie schwierig das ist, den Auftraggebern zu vermitteln, weil sie sagen, boah, das Sanieren ist eh schon so mühsam. Ich kenne es von Kollegen, von anderen Bauträgern, die sagen, dass wir die Miete jetzt einmal dazu kriegen überhaupt, ist ja ein Wunder, mehr oder weniger. Ja. Das fordert uns schon völlig. Die Frage ist, wie gut, und da glaube ich, müssen wir uns an die Soziologen wenden, hole ich die Leute ab und kann ich dann nicht da das eine oder andere Thema durch Bottom-up-Initiativen oder so weiter mitnehmen jetzt, um das nicht verbaut zu haben.
Also mittlerweile würde ich meinen, wir trennen tatsächlich die thermische Sanierung von der energetischen. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben jetzt unseren Bestand, also wir haben so ein Ablaufschema generiert und haben gesagt, an jeden Verwalter schau dir dein Haus an. Nicht? Mhm. Und der steht vor sein Haus und sagt, okay, ich muss dort zentralisieren, ja, nein. Habe ich Grundwasser, ja, nein. Habe ich ausreichende Flächen für Erzungen, ja, nein. Nicht? Und so weiter. Und diese paar Fragen beantwortet und dahinter sind dann sozusagen Einheitspreise pro Wohneinheit für die diese Maßnahmen so. Und jetzt hat er Kostenrahmen für das Haus und seit 12 Jahren haben wir für jedes Haus sozusagen einen Plan. Jeder Verwalter hat einen Plan für sein Haus, für seine Häuser, für jedes einzelne Haus, das 50 Jahre in die Zukunft geht. Mhm. Ist relativ simpel eigentlich. Ich habe so wie bei Nexel lauter Zeilen, nicht? Da habe ich die Fenster drinnen, die Fenster kosten heute 100, nicht? Mhm. Ja, Preisbasis ist 25 und ich saniere sie 26 oder 27 und dann alle 30 Jahre. Nicht? Dann kriege ich Aufwandskurve, wenn ich jetzt die Fenster und viele Bauteile zusammenziehe. Und das haben wir. Und das betrachtet jeder Verwalter für sich einmal im Jahr. In dieses Projekt haben wir jetzt die Energie hineingebaut. Und tatsächlich rechnen wir die Häuser jetzt vom Energieaufwand so, dass wir schauen, wie viel Kühlung brauche ich. Das heißt, wir sagen, wie viel Wärme muss ich dem Gebäude entziehen und was mache ich mit der Wärme? Habe ich ausreichend Platz für Erdsonden? Ja, nein. Nein, kann ich sie in Warmwasser stecken? Weil in die Atmosphäre zu blasen, ist für uns keine Option. Ne? Und dann geht's weiter. Nicht? Kriege ich es nicht weg. Dann schaue ich, habe ich Gewerbeflächen rundherum, denen ich das zuschieben kann oder.
Macht das jeder Bauträger? Nein, weil ich denke mir, das wäre auch in die Breite zu bringen.
Ja, ja. Darum sitzen wir ja da.
Ja, genau. Wobei noch ein Thema mich interessieren hat, weil Sie mehrfach die Fenster angesprochen haben, die natürlich bei der thermischen Sanierung immer ein Thema sind. Und wir jetzt gerade untersuchen die Reparierbarkeit von Holzfenstern, die 20 Jahre alt sind. Verglasungen sogar auseinanderzunehmen. Da gibt es in situ aus der Schweiz Beispiele und auch in Österreich Verglaser, die das machen. Ich finde halt, inwieweit ist eben ein Reuse ein Thema bei Ihnen? Weil ich glaube, dass wir da eben auch Klimaziele erreichen sollten. Und das für mich immer so absurde Beispiel ist, im gründerzeitlichen Rahmen habe ich Fenster, die 150 Jahre alt sind, die kann ich noch immer sanieren und wir hauen 20 Jahre alte Plastikfenster raus, unsanierbar. Ist das bei Ihnen ein Thema bei dem Fenstertausch? Weil im Normalfall, was ich jetzt gehört habe, auch bei den Projekten, die wir untersuchen, üblich ist es, die einfach zu tauschen.
Also ja, wir tauschen sie.
Genau.
Ja. Aber es gibt Forschungsprojekte, wo man tatsächlich jetzt bei Wiener Plus oder so, wo wir geschaut haben, ob es möglich ist, sozusagen diese Fenster zu recyceln oder was der Teufel zu tun. Ich glaube, das Ergebnis kenne ich noch nicht, aber ich fürchte, es wird nicht sehr freudig ausschauen. Nicht? Also es wird dabei bleiben, dass man sie austauscht. Aber wir können an vielen Ecken einsparen, glaube ich. Ich denke jetzt nur, also wir haben eingeführt, weiß ich nicht, vor 8 Jahren oder so um den Dreh herum, eine Wohnungstauschbörse. Das heißt, Meier wechselt mit Müller oder so und die Wohnungen kommen nicht zurück. Da bleibt das Inventar drinnen. Ja. Mhm. Also nicht jede Wohnung, die zurückkommt, wird ausgeräumt, alles wird weggeschmissen und der Nächste kauft sie alles wieder neu. Mhm. Wenn man sich das alleine überlegt, ja, da kannst du schon viel Fenster wegschmeißen, nicht? Um das zu kompensieren. Also ich glaube, man muss wirklich, jeder Hauseigentümer muss seine Prozesse neu durchdenken und muss überall schauen, wo geht's. Und es mag sein, dass es bei manchen Fenster geht, bei manchen Fliesen oder was auch immer es da alles gibt. Ich glaube, das ist wahnsinnig gescheit und das sollte man überlegen, aber man sollte seine eigenen Prozesse auch überlegen, wie zum Beispiel eine Wohnungstauschbörse macht durchaus Sinn.
die Prozesse neu überlegen, neu durchdenken. Etwas, das wir hier im Jetzt-Podcast der Ziviltechnikerinnen mit ZT auch immer wieder machen und ein beliebter Hashtag, den wir haben und den ich gerne in diese Abschlussrunde übergeben möchte, ist CT-Doppelpunkt oder Hashtag Zukunft machen wir zusammen. Sie haben ganz viel jetzt über Zukunftsthemen, Strategien für die nächsten 15 Jahre gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch einen Wunsch, einen Appell mit uns teilen unter dem Hashtag Zukunft machen wir zusammen. Reihum, Jutta, wenn du vielleicht starten möchtest, was du noch mitgeben möchtest unseren Hörerinnen und Hörern oder Expertinnen und Experten oder auch Otto-Normalverbraucherin, die da ist. Ja.
Genau. Ich glaube, unser Ansatz muss sein, jedes Projekt hat die Chance einer Neuerung und einer Verbesserung. Und ich glaube, darum ist in unserem Büro einfach Forschung ein sehr wichtiger Teil und es erleichtert uns auch, diese Innovation dem Auftraggeberinnen gegenüber zu argumentieren. Wir müssen weiter davon ausgehen, dass wir als Architekten einerseits diese Umwelt sehr stark mitgestalten, andererseits aber eben verantwortlich sind für soziale Prozesse. Und wichtig ist, dass am Ende der Staatsbürger, der ein Recht auf Wohnen haben soll, dass der am Ende steht und nicht über Gebühr belastet wird, aber mitgenommen wird. Und dass es nicht ganz ohne Kostenerhöhungen geht, glaube ich, das ist so, wenn wir ehrlich sind. Aber die Frage ist, was habe ich dem gegenüber für einen Mehrwert? Und das zu kommunizieren, glaube ich, da müssen wir alle zusammenarbeiten, um diese Klimawende wirklich auch als soziale Chance zu begreifen und umzusetzen.
Ich glaube, was die Runde auch zeigt, ist, es ist Wissen vorhanden und es gibt viele tolle Beispiele, die irgendwie auch realisiert worden sind. Und ich glaube, eine gemeinsame Aufgabe ist, das habe ich in der Energieplanung irgendwie gelernt, ja, Wissen und Projekte verfügbar zu machen. Also ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich so gemeinsame Initiativen, wo wir sagen, schaut, da sind gute Beispiele, da gibt es, wenn der das schon gemacht hat, ja, und da gibt es auch Professionisten und Professionistennetzwerke, die sowas umgesetzt haben und dieses Wissen dann über solche Netzwerke auch weiter verteilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so kann man sozusagen so einen Schneeballeffekt auslösen und da können natürlich so Programme wie der Klimafonds am Vorabend nutzen.
Ich sehe das auch so. Ich meine, alleine dieser Podcast ist ja in Wahrheit ein Teil in die richtige Richtung. Ne? Also wir müssen die Geschichten erzählen. Es gibt 1 Million Geschichten, die müssen wir erzählen und die müssen wir in die Breite bringen, wie auch immer und über welche Kanäle auch immer. Und darum bin ich auch immer bereit, bei solchen Aktionen dabei zu sein, weil es ganz einfach genau um das geht. Jemand anderer sieht sich dann das an, hört sich das an und sagt, okay, das gebe ich mir jetzt auch. Dann haben wir gewonnen.
Das ist großartig. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Engagement. Dann haben wir gewonnen. Das klingt großartig. Vielen Dank auch, dass Sie heute hier waren und danke an das Lob an den Podcast. Wir freuen uns nämlich mit Ihnen heute schon auf die 30. Episode, die wir das nächste Mal abfeiern werden. Für heute vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Liebe Grüße aus der Kammer und ich hoffe, Sie sind bald wieder mit dabei.